Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Mitten im Wald bei Wandlitz, das liegt vor den Toren Berlins, da gibt es ein abgeschlossenes Gebiet, das ist größer als Liechtenstein. Bogensee heißt das Gebäudeensemble und das steckt voller Geschichte. Die Villa von Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels steht zum Beispiel hier, relativ gut erhalten. Und die ehemalige FDJ-Jugendhochschule. Leider verfällt das alles allmählich, denn die Verwalter, die haben bislang alle Konzepte für eine neue Nutzung abgelehnt. Dabei gibt es durchaus vielversprechende Ideen, hat unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter vor Ort erfahren.
Ich will hier rein, ich will hier Menschen rein haben, machen Führungen. Hier laufen überall ständig Leute rum, auch in der Woche, obwohl hier gar nichts ist.
Schauspieler Arnim Beutel vom Verein Leben und Kreativcampus Bogensee steht mitten auf dem leerstehenden Areal am Bogensee. Er würde das Gelände mit Theater, Kunst und Kultur gern wiederbeleben. Wenn es nach ihm ginge, könne es sofort losgehen, denn das Interesse der Menschen an der Geschichte des geheimnisvollen Ortes Bogensee sei groß, erzählt der an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule studierte Theatermacher.
Na, ich möchte gerne, also vielleicht nicht in der Goebbels-Villa, aber in den herrlichen Gebäuden der ehemaligen Jugendhochschule, die zu DDR-Zeiten gebaut wurde, natürlich Theater machen. Und zwar mit Kindern und Jugendlichen hier aus dem Umkreis. Wir wollen Kindern und Jugendlichen Klassen anbieten, dass sie hier für mehrere Tage, die können hier unterkommen, in einem Hotel, will einen Kinder- und Jugendclub gründen, Theaterclub für Erwachsene, Festivals veranstalten. Da ist auch Raum genug, genau.
Eine charmante Idee, aber wohl eher eine Wunschvorstellung. Denn ob es so kommen wird, ist ungewiss, doch dazu später. Die Gegend um den Bogensee, das frühere gräfliche Rittergut Lanke, liegt 40 Kilometer nordöstlich vom Berliner Stadtzentrum entfernt, am südlichen Rand der Schorfheide. Ein Ort, der verfällt, um den sich viele Mythen ranken. Einst befand sich hier die DDR-Kaderschmiede, die FDJ-Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Mitten im Märkischen Wald stehen riesige Bauten, die an die Ostberliner Karl-Marx-Allee, die frühere Stalin-Allee, erinnern. Geschaffen im Architekturstil der sogenannten nationalen Tradition, deren Formel einst lautete, sozialistisch im Inhalt, national in der Form. Im Volksmund nannte man es Zuckerbäcker-Stil. An anderer Stelle des Areals befindet sich der einstige Landsitz von NS-Propagandaminister Josef Goebbels. Ein dreiflügeliges Landhaus mit Walmdach. An der Rückseite befindet sich eine Terrasse mit bodentiefen, versenkbaren Fenstern, wie es sie so nur noch in Hitlers Berghof gegeben haben soll. Im Innern gibt es eine noch heute original erhaltene Holzkassettendecke. Der ganze Komplex ist im sogenannten Heimatschutzstil errichtet.
Ja, das ist eigentlich ein typischer NS-Bau. Das kann man auch an der Geschichte der Architekten entnehmen, die das gebaut haben. Ursprünglich hat Goebbels dieses Areal von der Stadt Berlin geschenkt bekommen, 1936, und dort erstmal ein Blockhaus benutzt. Das gibt es heute leider nicht mehr. Das ist nach Brandschäden dann abgerissen worden. Und später, dann 1939, ist das sogenannte Waldhaus entstanden, wo sich Goebbels regelmäßig aufgehalten hat.
Erzählt der 62-jährige Jürgen Daniel. Er leitet die Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Dort bereitet man derzeit eine Online-Ausstellung über die Geschichte des Bogensee-Areals vor. In einer Art historischen Ortsbegehung sollen Fotografien einen Blick in die heute nicht mehr zugänglichen Gebäude ermöglichen.
Und um dieses Haus und die Aufenthalte von Goebbels ranken sich natürlich verschiedene Mythen, unter anderem der vom sogenannten Liebesnest. Aber das Spannende daran ist diese Mischung aus Privatem und Politischem. Wir wissen ja auch, dass das Private gerade im Nationalsozialismus auch immer eminent politisch ist. Und natürlich hat Goebbels in seiner Zeit dort an Texten gearbeitet, er hat ideologische Richtlinien ausgegeben, er hatte dort einen großen Kinosaal, dort wurden Filme abgenommen und dort haben sich Filmstars die Klinke in die Hand gegeben. Also es gab oft von seiner Seite auch ein gewisses Repräsentationsbedürfnis.
Ein Bau, wo man sich mit der NS-Propaganda auseinandersetzen kann. Kein verträumter Waldhof, sondern ein Täterort.
Es ist natürlich auch ein Signum von Macht und von Einfluss.
Eine Residenz- und Dienstvilla, in dem der zynisch kalte Schreibtischtäter Propagandaminister Goebbels seine Machtprivilegien auslebte, missliebigen Künstlern Arbeitsverbote erteilt haben soll.
Es ist eigentlich traurig, dass der Ort nicht bezeichnet ist und dass er leer steht. Das ist eines der letzten Denkmale, die es gibt, wo man auch mal Täter zeigen könnte. Und das wurde halt hier komplett vergessen.
sagt Dirk Schneider, ein studierter Germanist, Gründer der Initiative, die dem Areal Bogensee wieder Leben einhauchen will. Und Schneider ergänzt, dass er gern zusammen mit der Berliner Stiftung Topographie des Terrors sich der sogenannten Goebbels-Villa annehmen würde. Nach dem Kriegsende übernahm die Rote Armee das Gelände, richtete ein Lazarett ein. Nur ein Jahr später, die DDR war noch gar nicht gegründet, zog die Freie Deutsche Jugend ein. Damals noch ein gesamtdeutscher kommunistischer Jugendverband, erzählt Jürgen Daniel, ein ausgewiesener Kenner des Ortes.
Das heißt, man hat also in Goebbels Villa junge Funktionäre für die entstehende FDJ unterrichtet und sich, glaube ich, in der damaligen Zeit, was uns heute verwundert, irgendwie kaum Gedanken darüber macht, dass man in einem Wohnhaus einer ehemaligen NS-Größe das tut. Das war vielleicht die Mentalität der Sieger, die das ganz selbstverständlich für sich betrachtet haben.
In den 1950er Jahren entstanden, geplant nach Vorgaben des SED-Chefs Walter Ulbricht, dann zahlreiche imposante Neubauten.
Das ist die Stalinallee im Brandenburger Wald. Ne? Das ist die Architektursprache von Hermann Henselmann, ganz deutlich zu sehen, der das mit einem jungen Architekturkollektiv dann Anfang der 50er Jahre dort projektiert hat. Also insofern auch natürlich ein interessantes architektonisches Ensemble, jetzt mal jenseits der Nutzungsgeschichte. Natürlich ist das vom Erlebnis, wenn man dort lang geht, auch ein imposantes Gelände, dessen Geschichte man gern erfahren will, aber im Moment noch nicht erfahren kann.
Heute steht alles leer. Bisherige Nutzungskonzepte waren erfolglos. Einer, der die Gebäude von damals noch kennt, ist Adrian Geiges aus Staufen im westdeutschen Breisgau. 1981 war er Kreisvorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDAJ, und Mitglied der Jugendorganisation der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, ein Ableger der SED in der Bundesrepublik.
Das war irgendwie was ganz Ungewöhnliches. Man war auf der einen Seite völlig abgeschieden auch vom normalen Leben der DDR und dann auf der anderen Seite da mit Leuten aus der ganzen Welt zusammen.
Adrian Geiges sollte in Bogensee in der FDJ-Jugendhochschule Wilhelm Pieck in einem Jahr zum marxistisch-leninistischen Nachwuchskader in geheimer Mission für die Weltrevolution, für den Einsatz im Westen ausgebildet werden.
Es gab so einen großen Lektionssaal und die Vorträge da, die wurden simultan übersetzt. Und es gab an der Jugendhochschule Wilhelm Pieck die beste simultanen Sprechanlage der DDR. Das war ja auch der Grund, warum dann später, als dann Helmut Schmidt einen Staatsbesuch in der DDR hatte, das zum Pressezentrum gemacht worden ist, weil es dort die beste technische Ausstattung für so etwas gab.
Heute gehört das denkmalgeschützte Areal dem Land Berlin. Verwaltet wird es von der Berlin Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM. Aber für die Entwicklung vor Ort ist die Gemeinde Wandlitz im Land Brandenburg zuständig. Genau diese Konstruktion macht die Suche nach einer Nachnutzung so kompliziert. Zudem weiß keiner genau, was die BIM vorhat. Es gibt zwar eine Machbarkeitsstudie, aber die wird unter Verschluss gehalten. Die Rede ist von einer Wohnbebauung für 3.500 bis 4.000 Einwohner.
Also das stößt schon auf relativ viel Widerstand. Das muss ich weitergeben,
sagt Oliver Borchert, der Bürgermeister von Wandlitz. Der Kommunalpolitiker ist einer der wenigen, der die geheime Studie bereits gesehen hat.
Wir als Gemeinde sind ja im Rahmen des Planungsrechts gefragt und deswegen müsste der FNP hier geändert werden. Der Flächennutzungsplan müsste hier geändert werden. Und da stehen, unabhängig von den Prozessen und von den Zeiten, steht immer ein Gemeindevertreterbeschluss dahinter. Und den sehe ich im Moment für das, was die BIM so vorhat, nicht.
Andere im Ort sind fast ein wenig erbost darüber, dass die BIM, die Berlin Immobilienmanagement GmbH, ihre Pläne nicht allen Interessierten in Wandlitz öffentlich macht. Johanna Steinke, Sprecherin der BIM, kann mit der harschen Kritik wenig anfangen.
Also es ist wirklich der Versuch, es wirtschaftlich zu entwickeln. Es gab ja den Versuch, es auch mal zu veräußern, als die Liegenschaftspolitik noch dementsprechend war, dass es gescheitert. Es gab keine Angebote, wirtschaftliche Angebote. Und jetzt ist sozusagen unser Vorstoß, okay, wenn wir als Land das selber entwickeln, was ist denn wirtschaftlich. Und da ist es eben eine Quartiersentwicklung. Und da würde man diese Gebäude behalten und würde aber auch verdichten. Also man müsste dann noch zusätzlich Gebäude errichten.
250.000 Euro jährlich kostet nach Angaben der BIM, der Berlin Immobilienmanagement GmbH, allein der Erhalt des jetzigen Zustands. Aber lange könne man nicht mehr warten, sagt deren Sprecherin Johanna Steindke.
Mittlerweile denken wir alle Szenarien, ja. Wenn es keine Entwicklung gibt, keine Perspektive gibt, dann muss man auch über Abriss reden, ja.
Beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege leuchten die roten Alarmlampen auf. Auf Nachfrage von Deutschlandfunk Kultur heißt es:
Bei der Anlage am Bogensee handelt es sich um ein einmaliges Zeitdokument mit großem Potenzial. Ein Abriss dieses Denkmals steht nicht zur Debatte. Aus denkmalpflegerischer Sicht wären Zwischennutzungen denkbar, um das Areal zu bespielen, bis eine endgültige Nutzung gefunden ist.
Wir werden das im Deutschlandfunk Kultur weiterverfolgen, ob es irgendwann mal weitergeht mit diesem riesigen Areal bei Wandlitz.